NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
6. Oktober 877. Der Todestag von Karl II., genannt Karl der Kahle.
Ingelheim im Jahr 840. Kaiser Ludwig der Fromme liegt im Sterben. Es ist kein friedlicher Tod. Düstere Vorahnungen quälen den Herrscher. Ein Chronist notiert:
Er trauerte nicht darüber, dass er sterben musste, sondern seufzte, weil er wusste, was danach geschehen würde.
Ludwig der Fromme hat in seinem Leben viel erreicht. Er hat die Politik seines Vaters, Karls des Großen, konsequent weitergeführt und für Reformen im Frankenreich gesorgt. Amtsmissbrauch und Rechtlosigkeit hat er erfolgreich bekämpft. Aber in einem Punkt ist er kläglich gescheitert. Das Frankenreich, jenes gigantische Gebiet, das sein Vater ihm überlassen hat, wird nach seinem Tod zerfallen. Ludwig weiß es. Schon seit Jahren streiten sich seine Söhne hasserfüllt um das Erbe.
Also, die Situation im Jahre 840 war die folgende,
erklärt der Mittelalterhistoriker Professor Matthias Becher von der Universität Bonn.
Lothar, der älteste Sohn Ludwigs des Frommen, berief sich auf eine ursprüngliche Teilungsanordnung seines Vaters, nach der er, Lothar, hätte den Löwenanteil bekommen sollen. Und was die Stellung gegenüber seinen Brüdern angeht, hätte er eine Art Oberherrschaft über seine jüngeren Brüder ausüben sollen.
Dieser Plan stößt auf erbitterten Widerstand. Bald tobt ein Bruderkrieg unter den Enkeln Karls des Großen. Lothar der Erste auf der einen Seite, Ludwig der Deutsche und Karl der Kahle auf der anderen Seite. Die Folge ist eine der verheerendsten Schlachten des Mittelalters, 841 bei Fontenoy in Burgund.
Es kam zu einem Blutbad auf beiden Seiten. Niemals zuvor waren solche Verluste im fränkischen Volk zu betrauern.
Offene Feldschlachten hat es im Frühmittelalter gar nicht so viel gegeben, wie man das gemeinhin glaubt. Die Kriegsführung bestand hauptsächlich in der Belagerung von Städten, der Besetzung von Landstrichen und dergleichen mehr. Man hat eigentlich solche offenen Feldschlachten vermieden.
Nun war es doch dazu gekommen. Und der Schrecken darüber hallt noch heute aus den Chroniken nach.
Verflucht sei jener Tag. Nicht mitgezählt werden soll er im Ablauf des Jahres, ganz ausgetilgt sei er aus dem Gedächtnis. Weichen sollen von ihm die Strahlen der Sonne, weichen das Morgenrot der Finsternis.
Regino von Brüm schreibt ungefähr 60 Jahre nach der Schlacht von Fontenoy, dass der Blutzoll erheblich gewesen sei und dass der folgende Niedergang des Frankenreiches, die Wehrlosigkeit gegenüber den normannischen Einfällen und andere Probleme, gerade auf diese riesigen Verluste in der Schlacht von Fontenoy zurückgegangen seien.
Schätzungen gehen von 1000 Reitern und etwa 150.000 Fußsoldaten aus. Fast ein Drittel von ihnen findet den Tod. Am Ende siegen die jüngeren Brüder, Karl und Ludwig. 843 im Vertrag von Verdun wird das Frankenreich in drei Teile geschnitten.
Alles, was östlich des Rheins liegt, geht an Ludwig, den man später den Deutschen nennt, denn aus seinem Reich wird Deutschland entstehen. Das Mittelreich von der Nordsee bis Italien heißt Lotharingien, also das, was Lothar gehört.
Westfranken, das von den Pyrenäen bis zur Schelde reicht, geht an Karl den Kahlen. Sein Gebiet wird später zu Frankreich.
Karl der Kahle, man kann ihn sicherlich mit Fug und Recht als ersten französischen König ansehen, zumindest was die staatliche Kontinuität von 843 bis heute angeht. Von daher wird er auch in der französischen Geschichtsschreibung entsprechend gewürdigt.
Karl der Kahle wird 823 in Frankfurt geboren und wächst am Kaiserhof in Aachen auf. Er ist der jüngste Sohn von Ludwig dem Frommen und stammt aus der zweiten Ehe des Vaters. Weil seine älteren Brüder bereits die typisch karolingischen Königsnamen tragen, Lothar, Ludwig und Pippin, bleibt für ihn nur noch Karl oder Karlmann übrig. Seine ehrgeizige Mutter Judith entscheidet sich für Karl. So wird er nach seinem Großvater Karl dem Großen zu Karl dem Zweiten. Dazu erhält er einen speziellen Beinamen.
Also der Beiname Karls des Kahlen ist zeitgenössisch und es gibt verschiedene Möglichkeiten der Interpretation. Wenn man es nicht unmittelbar auf den Kahlköpfigen beziehen will, dann gibt es Kollegen, die der Meinung sind, es bezieht sich darauf, dass er zunächst nicht ausgestattet worden ist, also im übertragenen Sinne kahl geblieben ist, ebenso ähnlich wie Johann ohne Land.
Möglicherweise kann man den Beinamen aber doch wörtlich verstehen. Denn Mönch Hugbald schreibt für Carolus Calvus, Karl den Kahlen, ein Lobgedicht über die Kahlköpfigkeit.
Singt Lieder, ihr helltönenden Musen, den Kahlen.
Ein Hinweis oder doch nur Verschleierung?
In den zeitgenössischen bildlichen Darstellungen wird er meist nicht kahl dargestellt. Das könnte also sein, dass man einmal den Herrscher idealisieren wollte, also eine solche Schwachstelle nicht derart herausstellen wollte auf einem Bild. Aber es könnte eben auch sein, und das ist eine These der englischen Kollegin Janet Nelson, dass Karl der Kahle eben gerade sehr viel Haar gehabt hat und sein Beiname ironisierend gewesen ist.
Haare oder nicht, Karl der Kahle hat von Geburt an einen schwierigen Stand in seiner Familie. In der Rangfolge steht er als Sohn aus zweiter Ehe ganz hinten. Alle Erbteilungspläne Ludwigs des Frommen übergehen ihn zunächst. Endlich kann Judith ihren Mann aber doch dazu überreden, den jüngsten Sohn mit einem eigenen Erbe zu versehen.
Alemannien, Rätien, das Elsass und einen Teil Burgunds.
Sofort protestieren die älteren Brüder. Karl wird als 10-Jähriger vorübergehend in die Abtei Prüm in der Eifel verbannt. Dort erhält er immerhin eine ausgezeichnete Erziehung und gilt deshalb bis heute als der Schöngeist unter den Karolingern.
Er setzte damit Impulse für ein Wiederaufblühen der Kultur, das man als zweite karolingische Renaissance charakterisierte. So wurde eine unmittelbare Beziehung zu der kulturellen Hochblüte unter Karl dem Großen hergestellt,
schreibt der Historiker Egon Boshoff. Doch ein erfolgreicher Herrscher ist Karl damit noch lange nicht. Obwohl er nach dem Sieg bei Fontenoy und der Teilung von Verdun mit Westfranken eigentlich das beste Teil, das Filetstück des Frankenreichs bekommen hat.
Karl der Kahle hatte in der Tat mit dem heutigen Zentralfrankreich die am weitesten entwickelte Region im damaligen Frankenreich bekommen. Seine Probleme lagen auch weniger in der Struktur seines Reiches als vielmehr in seiner Person selbst.
Betrachtet man die Regierungszeit Karls des Kahlen, so scheint sie auf den ersten Blick eine Aneinanderreihung von Fehlschlägen zu sein.
Die Schwierigkeiten Karls des Kahlen kann man mit drei Stichworten umschreiben: die Wikinger, der Adel und die eigene Familie.
845 tauchen die dänischen Wikinger vor Paris auf. Schon seit Jahren segeln sie mit ihren schnellen Langschiffen an der Küste des Westfränkischen Reiches entlang und dringen über die Flussmündungen ins Land ein. Ein Chronist berichtet:
Diese Dänen strömten nun mit Gewalt auch in die entlegensten Landschaften Frankreichs. Sie töteten, wen sie trafen und aufstöberten. Sie verurteilten die Priesterschaft und bestraften sie mit einem grausamen Tod. Das übrige Volk verschleppten sie entwaffnet in die Gefangenschaft und ihre Wildheit wuchs, genährt von ihren Übeltaten.
Karl der Kahle hat bei den Wikingern niemals so recht ein Mittel gefunden, um ihre Angriffe auf die Küsten und die Flussstädte abzuwehren. Von daher kämpfte er eigentlich immer einen verlorenen Kampf bei der Abwehr der Normannen.
Damit versagt Karl in der vornehmsten Aufgabe des Herrschers, der Sicherung des Friedens. Um seine Herrschaft überhaupt zur Geltung bringen zu können, muss er den Adel auf seine Seite ziehen. Nur die Unterstützung der geistlichen und weltlichen Großen in Westfranken sichert ihm die Macht.
Und das wusste dieser Adel auch sehr genau und er präsentierte noch im Jahr des Vertrages von Verdun Karl dem Kahlen die Rechnung.
Das war 843 bei einem Hoftag in Coulaen bei Le Mans. Nach einem erfolglosen Feldzug gegen die Bretonen wird Karl zu einem Abkommen gezwungen.
Im Vertrag von Coulaen musste Karl der Kahle dem Adel weitgehende Rechte zugestehen, seine Mitsprache akzeptieren und auch zugestehen, dass er keine Willkür gegenüber dem Adel walten lassen, sondern sich an das alte Herkommen halten würde.
Musik Ich räume ein, dass ich das Recht, das in der Tat jedem vorgeschrieben ist, so wie es seine Vorfahren zur Zeit meiner Vorgänger innehatten, in seiner ganzen Würde und Anordnung mit Gottes Hilfe achten werde.
Man könnte fast sagen, dieser Vertrag von Kulen war eine Art Magna Carta 400 Jahre, bevor die eigentliche Magna Carta erlassen worden ist, also eine Garantie der Adelsrechte durch den König.
Auch als Familienchef hat Karl keine glückliche Hand. In dem Bemühen, es besser zu machen als sein eigener Vater, erreicht er das Gegenteil. Sein Sohn Ludwig der Stammler wird alleiniger Nachfolger, alle anderen Söhne sollen sich mit kleineren Aufgaben begnügen. Der Protest der Prinzen ist vorprogrammiert. Vor allem Karl Mann, den der Vater mit Gewalt ins Kloster verfrachtet hatte, läuft zu den Feinden über. Karl der Kahle greift zu einer drastischen Strafe und lässt ihn blenden. Und trotz allem ist die Regierung Karls des Kahlen nicht völlig gescheitert. Historiker Matthias Becher von der Universität Bonn.
Man kann durchaus auch einige Punkte auf der Habenseite notieren. Einmal ist es ihm gelungen, Aquitanien dauerhaft im Westfrankenreich zu sichern und damit dem späteren Frankreich zumindest seine mittelalterliche Gestalt zu geben. Dann hat er seine Hand auf das Mittelreich, auf das sogenannte Lotharingien gelegt. Er musste dann ein Jahr später die Hälfte Lotharingiens an Ludwig den Deutschen abtreten, aber immerhin die eine Hälfte konnte er sich sichern. Und zum Dritten ist es ihm eben als einzigen westfränkisch-französischen König gelungen, auch die Kaiserkrone zu gewinnen.
Aber nur 2 Jahre lang trägt Karl der Kahle die römische Kaiserkrone. Dann stirbt er am 6. Oktober 877 in einem Dorf in Savoyen. Dort wird sein Leichnam zunächst bestattet, später aber, so wie er es verfügt hat, in die Basilika von Saint-Denis überführt. Dass diese Kirche sich als Grablege der französischen Könige etablieren wird, geht nicht zuletzt auf Karl den Kahlen zurück. Sein Grab ist heute verschwunden, denn während der Revolutionswirren wurde 1793 folgendes Dekret erlassen.
Die in der Kirche von Saint-Denis, in Tempeln und an anderen Stätten auf dem gesamten Gebiet der Republik errichteten Grabmäler und Mausoleen der vormaligen Könige sollen zerstört werden.
Einen anderen Erinnerungsort an ihren ersten König pflegen die Franzosen nicht. Für sie ist Karl der Kahle weniger bedeutend als seine Vorgänger Karl der Große, Charlemagne oder der Merowinger Chlodwig I., Clovis.
Es ist vielleicht bezeichnend, dass die jüngste wissenschaftliche Biografie über Karl den Kahlen von einer Engländerin geschrieben wurde und mittlerweile auch schon mehr als 20 Jahre alt ist. Man sieht seine wichtige Rolle für die französische Geschichte, aber angesichts der Tatsache, dass eben auch Chlodwig 400 Jahre zuvor und Karl der Große als französische Herrscher galten, fügt er sich letztlich doch in eine Art Kontinuum der französischen Geschichte ein, das, wenn man so will, mit den alten Galliern aus der Zeit von Asterix und Obelix begonnen hat.
Im Zeitzeichen erinnerte Maren Gottschalk an Karl den Kahlen, der am 6. Oktober 877 gestorben ist. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.